Hallo, hier ist Christine vom Machtnix-Podcast und ich bin gerade in Berlin auf der Maker Faire und habe tatsächlich einen fantastischen Gast neben mir sitzen, und zwar ist das Johannes. Hallo Johannes.
Hallo Christine.
Herzlich willkommen und schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, du sitzt tatsächlich hier, weil du auch ein Maker bist, sage ich jetzt einfach mal so, und was total Interessantes entwickelt hast, und zwar einen Looper, und mir da gleich ein bisschen was drüber erzählen wirst, nehme ich an.
Ja, genau. Und zwar arbeite ich an einem Loop-Pedal, das nennt sich Frido, und mit Frido hat man die Möglichkeit, seinen PC oder auch seinen Mac als Loopstation zu verwenden und praktisch Aufnahmen mit seiner Gitarre oder mit seinem Bass oder mit welchem analogen Gerät auch immer zu machen. Und der große Benefit ist, man braucht die Hände nicht dafür. Man kann das Musikprogramm komplett mit den Füßen fernsteuern und den Laptop irgendwo stehen haben und kann sich auf sein Spielen konzentrieren.
So richtig Rock'n'Roll eigentlich, ne? Wie so auf der Bühne.
Genau, wenn man auf Rock'n'Roll steht, geht das.
Ja, wir können ja vielleicht mal ein bisschen früher anfangen. Und zwar hast du ja Medientechnologien studiert, oder?
Genau, richtig.
Was ist denn das? Was hast du da so gemacht?
Also Medientechnologie ist ein Studiengang, den man an der Uni Ilmenau hat. Eine Uni, die ich sehr empfehlen kann. Und das ist praktisch eine Mischung aus Elektrotechnik und Informatik. Also ich glaube, darauf kann man es grob runterbrechen. Aber natürlich auch immer mit dem Bezug darauf auf Videotechnik, Audiotechnik. Wenn man sich so durch die ersten Semester durchgequält hatte, Mathe, Physik und all das andere, dann wurde das Studium sehr, sehr spannend, weil man sehr viel darüber gelernt hat, wie funktioniert eigentlich Digitaltechnik, wie funktionieren Kompressionen, was ist MP3, wie funktioniert das, wie funktionieren JPEG-Bilder. Und dann fängt man auch entweder an zu programmieren oder fängt an, selber irgendwelche Geräte zu bauen.
Und womit hast du angefangen?
Tatsächlich wäre ich wegen der Programmierung fast von der Uni geflogen, deswegen wollte ich damit erstmal nichts machen. Oh. Und hatte mich dann aber für MIDI-Controller interessiert oder Mikrocontroller, mit denen man über MIDI arbeiten kann. Und dann musste ich mich zwangsläufig mit Programmierung auseinandersetzen. Und das hat mir dann doch irgendwie so viel Spaß gemacht, dass ich mittlerweile sehr, sehr viel programmiere.
Aber was ist da passiert? Also hast du da irgendwie so eine...
Es war einfach... Inwiefern?
Also weil du meinst, du bist da fast von der Uni geflogen. So. Hast du denn so Scheine da nicht... Also
Es war einfach eine neue Sprache, die man lernen musste. Und ich war einfach zu faul. Und ich dachte, es geht leichter. Und habe mir auch nicht viel Mühe gegeben, weil es das Erstsemester war. Deswegen, also... Es hat auch viel damit zu tun, eigene Hemmschwellen zu überwinden, sich dann doch mal hinzusetzen und sich mit Dingen zu beschäftigen. Aber wenn man das macht aus einem Projekt, das einen interessiert, dann entwickelt sich das. Das ist wie mit Mathematik.
Ja, ich arbeite ja an der Schule. Ich kann das von meinen Kids auch sagen. Ne? Also sobald du halt irgendwie einen Anreiz hast und der für dich ganz praktisch ist, kann man auch einmal ganz tolle Sachen lernen.
Das ist richtig. Also ich kenne das immer so, ich habe Mathe in der Schule gehasst, ich habe auch meine Hefte damals weggeschmissen, musste es komplett neu lernen an der Uni und habe da aber auch zum ersten Mal verstanden, warum muss ich denn eine Kurvendiskussion machen, warum gibt es Integral- und Differentialrechnungen, und das hat wahnsinnig geholfen, mich damit auseinandersetzen zu wollen und es dann auch zu begreifen.
Ja, macht auch total Sinn. Und was waren deine Projekte so an der Uni? Also du hast eben schon gesagt, du hast dich sehr viel mit MIDI-Controllern auseinandergesetzt. Was hast du da?
Ja, obwohl das habe ich gar nicht an der Uni direkt gemacht, sondern das habe ich durch die Uni angefangen. Also tatsächlich waren die ersten Sachen, die ich gemacht habe, war eigentlich was ganz anderes. Ich habe erst anderen Studenten ein Semester geholfen, halt irgendwie mit dem Studium besser klarzukommen. Du bist wie so eine Art Tutor, wenn man so will. Dann habe ich mal kurz irgendwie im grafischen Bereich was gemacht, wo ich ehrlich gesagt gar nicht so besonders gut war, aber ich war gut, also nicht gut in dem Projekt, aber in der Klausur ganz gut war. Und diese MIDI-Geschichte, diese Mikrocontroller-Geschichte, die kam dadurch, dass ich irgendwann das Löten für mich entdeckt habe und da an der Uni tatsächlich auch einen sehr, sehr guten Dozenten hatte, der mir da viel geholfen hat. Und das war auch ein Projekt, das lief dann mit der Uni so ganz kurz in so einem freien Austausch, und dann kamen die MIDI-Controller und das war dann aber separat.
Was ist ein Mikrocontroller? Was ist ein MIDI-Controller? Ich habe keine Ahnung.
Genau, das ist, ich merke, ich verwurstel das, ich spreche immer von beiden so parallel. Also prinzipiell ist es so, ein Mikrocontroller ist ein ganz, 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 ganz kleiner Computer. Also das ist so ein Computer auf dem Niveau der Großrechner der 80er Jahre. So ungefähr das kann er auch. Aber er ist wahnsinnig klein, er passt auf einen Chip, auf einen einzelnen Mikrochip, und er hat den wahnsinnig großen Vorteil, er kann auch mit 16 Megahertz schon extrem viele tolle Sachen machen, Und es gab, ich glaube 2010 ging das los, gab es aus technischer Sicht da eine kleine Revolution, als man die Arduino-Boards eingeführt hat. Das waren Mikrocontroller, die für jeden Dödel zugänglich wurden. Also jeder, es gab eine Plattform dafür, die war so einfach, dass auch jemand, der überhaupt keine Ahnung hatte, wie ich zu dem Zeitpunkt, sich damit auseinandersetzen konnte. Man musste zwar programmieren, aber das war so einfach gehalten, dass man sehr schnell zu Ergebnissen gekommen ist.
Mit Plattform meinst du quasi irgendeine Oberfläche, die man...
Es war so ein Konzept, also es war so ein Gesamtkonzept. Es gab diesen Mikrocontroller als kleines Bastelboard und es gab eine Software dazu, die war komplett frei und man hat sich dann hingesetzt. Es gab wahnsinnig viele Tutorials. Es gibt auch jetzt immer noch richtig, richtig viele Leute, die das verwenden, die Projekte damit herstellen und man konnte sehr, sehr schnell zu einem Ergebnis gelangen. Und diese Mikrocontroller haben den Vorteil, wenn man was Kleines bauen will, was man anschaltet und was dann einfach gehen soll, ohne dass man jetzt mit einem Betriebssystem wie Windows arbeitet, das erst sich initialisieren muss, kommt man da eigentlich nicht drum rum. Also es ist, das sind zum Beispiel Geräte wie... eine Tageslichtlampe zum Beispiel, die zu einer bestimmten Uhrzeit einfach angehen soll und nur diese Funktion hat, die würde man niemals mit einem PC oder mit einem PC-Chip etablieren, weil das vollkommen überdimensioniert ist. Aber so ein Mikrocontroller kann das super übernehmen, braucht kaum Strom und läuft halt auch über einer Batterie und hält dann ewig. Und ein MIDI-Controller ist praktisch... Ein MIDI-Controller ist ein Eingabegerät für Musikprogramme, um zum Beispiel den Leuten das Gefühl zu geben, wenn sie dort was steuern, dann haben sie ein analoges Gerät und können aber am Bildschirm die Software nachsteuern. Okay. Zum Beispiel ein virtuelles Mischpult, das man sonst mit der Maus bedienen müsste, kann man sich auch mit elektronischen Bauteilen bauen und dann über eine Schnittstelle, die MIDI-Schnittstelle anschließen und das wäre dann der MIDI-Controller. Das ist ein Standard, der ist schon 30 Jahre alt. Ist eigentlich nur ein Standard, der Noten und andere Befehle überträgt, um halt in der Musik zum Beispiel Melodien zu erzeugen oder halt eben solche Befehle zu übertragen.
Hm, verstehe. Was ist denn deine Verbindung zur Musik?
Ich habe früher mal Gitarre gelernt, auch sehr lange. Hatte auch eine sehr, sehr gute und vor allem geduldige Lehrerin, die mir das immer verziehen, also fast immer verziehen hat, dass ich fast nie geübt habe. Habe dann irgendwann so mit 15 irgendwie den Verstärker und die E-Gitarre entdeckt und kann eigentlich gar nicht besonders gut spielen, aber es hat so für mein Zeug gereicht. Und habe relativ schnell den Einstieg gefunden, in Musikprogramme und am PC Musik zu machen. Und mittlerweile arbeite ich als Toningenieur, sowohl in der Festanstellung als auch für diverse Projekte freiberuflich.
Wie bist du von deinem Studium zum Toningenieur gekommen? Das ist ja auch spannend. Also für mich schaut das gerade nach einem Sprung aus. Aber
Wenn man jetzt böse sein wollte, könnte man auch sagen, es ist ein Rückschritt, weil Ton eigentlich nur, oder Tontechnik ein ganz, ganz kleiner Teil aus meinem Studium ist. Also man könnte tatsächlich, war das Studium eher dafür da, dass man vielleicht irgendwann bei BMW als Designer für irgendwelche Soundanlagen oder so arbeiten kann. Oder dann halt wirklich viele von meinen Kollegen arbeiten auch irgendwie in der Informatik und machen Backend-Systeme für Webseiten, so eine Sache. Ton war so eine Sache, das hat mich dann zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr beruflich unbedingt interessiert, aber ich habe mich dann auf gut Glück einfach mal beworben, wurde angenommen und war halt die Chance in Berlin, das war natürlich so, Berlin. Und so bin ich dann da drin gelandet und hatte eigentlich schon immer mit Musikprogrammen und Musik gearbeitet und deswegen lag das nah, da weiterzumachen.
Was macht ein Toningenieur?
Ein paar coole Sachen und ganz, ganz viel Unsinn. Tatsächlich mache ich sehr viel mit Sprache. Also ich habe viel mit Synchronsprechern gearbeitet, auch Synchronaufnahmen gemacht oder Hörbücher oder Spiele produziert. Mittlerweile sind es mehr Voice-Over-Aufnahmen für Dokumentation oder Werbefilme. Radiowerbung habe ich viel gemacht, aufgenommen und produziert. Ja, das ist eigentlich so, dass man kann auch andere Sachen. In meiner Studienzeit habe ich für eine Firma gearbeitet, die mit Mehrkanal-Soundsystem hatten. Habe dort als als Software-Test, also als in der Qualitätssicherung als Tester und dann auch später als Testleiter gearbeitet. Das lief aber so parallel zum Studium. Und als die Firma dann zum Glück nicht durch uns Insolvenz angemeldet hat, wurden wir natürlich irgendwie alle mehr oder weniger rausgekegelt. Aber das war eigentlich war das ein sehr, sehr weitaus spannenderes Feld, also ein Feld, wo man auch viel, sehr viel experimentieren und sich austoben konnte. Und da hat man als Sounddesigner ganz andere Sachen gemacht. Da ging es zum Beispiel eher darum, wie schafft man es bei Leuten, bestimmte Emotionen zu erzeugen oder von wo kommen Geräusche her, wie kann ich akustisch Szenen nachbilden.
Das ist der Hammer. Das ist wahrscheinlich auch also krass spezialisiert, aber da gibt es bestimmt mega viele Leute, die sich darum kümmern, oder?
Also es gibt tatsächlich ist es leider mit dieser Firma eine sehr traurige Geschichte, weil die haben meiner Meinung nach das beste Soundsystem gehabt und haben es nach wie vor. Und dann kam irgendwann Dolby um die Ecke und hat ein System hergestellt, das meiner Meinung nach nicht mehr ansatzweise so gut ist. Das aber natürlich sehr, sehr viele Kontakte hatte und leider auch, muss man dazu sagen, eine einfachere Lösung hatte, um diese Mischung zu machen, weil man muss tatsächlich eigene Mischungen machen dafür.
Was meinst du mit Mischung?
Also man muss die Tonmischung für so ein System natürlich anpassen und muss dann auch anfangen, irgendwie die ganzen Dialogspuren und auch die Spuren zum Beispiel von Autos, die hin und her fahren, irgendwie dann auch wirklich um dich herum, also im Panorama der Lautsprecher zu verteilen. Und das ist durchaus recht aufwendig. Das ist auch eine Arbeit, die sich heute kaum noch jemand macht. Dolby hat relativ kurze Zeit andere Mitbewerber aus dem Markt gedrängt, unter anderem diese Firma, und dafür gesorgt, dass eigentlich ihr System mittlerweile der Standard ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie weit die mittlerweile sind, aber aus damaliger Sicht war das ein bisschen bitter.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und erzähl noch mal ein bisschen was zu deiner Arbeit als Toningenieur. Kann ich mir das dann vorstellen, dass du der Mann bist, der dann da an seinen Reglern sitzt und sagt, hier, bitte noch einmal oder jetzt geht's los? Oder wie sieht das praktisch aus?
Ja, du hast den Nagel eigentlich ganz gut auf den Kopf getroffen. Also tatsächlich bist du bist eine Mischung aus Spielball der Sprecher und guckt, dass die Aufnahme gut klingt.
Gibt es noch einen Regisseur dazu, wenn es jetzt um Synchronsachen geht, ja, oder bist du das dann auch?
Also im Synchron sollte es definitiv einen Regisseur geben, da sollte es auch definitiv meiner Meinung nach einen Cutter geben. Das sind Elemente, die mittlerweile aus Kosteneinspargründen, die nicht notwendig wären, versucht werden rauszureduzieren, was die Qualität von mehreren Produktionen der letzten Jahre sehr herabgesetzt hat. Also deswegen ich kann Leute verstehen, die keine deutschen Synchronnummern mehr gucken wollen, weil viele auch einfach mittlerweile nicht mehr dolle sind. Und es gibt nur noch Ausnahmen. Bei Hörbüchern ist das wesentlich schlimmer. Also da ist es eigentlich, da habe ich als Tontechniker sehr oft auch die Regie geführt. Für einfache Sachen geht es. Für aufwendigere Sachen, die über Billigfirmen liefen, war den Leuten das egal, ob schwedische Begriffe falsch ausgesprochen werden. Das ist einem dann auch irgendwann selber egal, weil es erstens nicht honoriert wird und es wird auch nicht gewertschätzt. Also da macht man dann einfach Abstriche, um zu gucken, dass das Produkt, also man guckt natürlich, dass das Produkt so gut wie möglich wird, aber man muss es natürlich auch kostentechnisch einfach auf einem Niveau halten, dass es sich irgendwo rechnet. Und das ist eine Problematik, die mittlerweile viele Tonstudios irgendwie haben, wenn es darum geht, gerade Hörbücher oder Synchron zu machen. Es gibt da sehr, sehr viel Arbeit, es gibt auch einen großen Markt, aber dieser Markt, diese Märkte werden immer, also im Hörbuch werden sie schon unterirdisch bezahlt. Beim Synchron etabliert sich das mittlerweile auch. Also der Trend geht dahin und das wird auch, glaube ich, so bleiben. Also
ja, eine Freundin von mir arbeitet in einem Kinderhörbuchverlag und macht da dann auch alles von, ne, Lektorat, also Kürzung, Lektorat, Casting der Sprecher, Regie. Also da gibt es dann auch zwar einen Toningenieur, der sich um das Technische kümmert, aber sonst ist das auch alles quasi in einer Person gebündelt sozusagen. Ja. Ist schon ziemlich abgefahren. Und dann gibt es da irgendwie so ein Hörbuch oder irgendein Produkt, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder woran du gerade arbeitest, was du mega cool findest?
Also es gab ein Hörbuch, zwei Hörbücher, die waren wirklich extrem gut. Das eine war ewig lang, das war 23 Stunden lang mit dem Synchronsprecher von Daniel Craig, Dietmar Wunder, den ich persönlich sehr, sehr mag. Also das ist ein extrem umgänglicher, angenehmer Mensch, der den ich nie mit schlechter Laune auch über längere Zeiträume gesehen habe, der sich eher zurückzieht, aber selbst dann freundlich ist bis zum Ende, der meiner Meinung nach auch wahnsinnig gute Emotionen überträgt. Das sehen andere Leute, die ich kenne, anders. Ich persönlich mag den aber wirklich sehr. Und wir haben eine sehr lange Produktion, ich glaube über 2 Wochen, auch mit Wochenenden gehabt. Ich war auch ziemlich durch, es gab aber nicht ein einziges Mal ein Moment, wo ich gesagt habe, ich hasse dieses Hörbuch oder ich kann es nicht mehr. Ich weiß noch, dass mein Kollege und ich, wir mussten die Editierarbeit ganz schnell fertigstellen. Wir haben also auch eine Nacht komplett im Studio verbracht. Ich bin dann irgendwo nachts um 12 beim Schneiden eingeschlafen und 5 Minuten später aufgewacht und wusste nicht mehr, wo ich bin. Ich habe aber gehört, dass die Fehlerquote sehr gering sein soll, worüber ich auch so ein bisschen bin. Aber das war wirklich eine sehr, sehr gute Produktion. Also die war auch ein wahnsinnig gutes Buch, Das Kartell. So ein Mafia-Thriller über mexikanische Mafia, hochaktuell, auch sehr, sehr nah an aktuellen Erlebnissen dran. Also wenn es darum geht, Journalisten mit Gewalt zum Schweigen zu bringen oder Menschen verschwinden zu lassen. Und das andere war mit der Tochter vom Synchronsprecher von George Clooney, Marie Bierstedt. Das war so ein Fantasy-Buch irgendwo zwischen Harry Potter und Charlie und die Schokoladenfabrik. Und schon ein bisschen mehr für Mädchen geschrieben, aber nicht so sehr, dass man jetzt sagen würde, es wäre einfach nur ein Mädchenroman. Und war sehr cool, war sehr interessant. Hieß Caravel. Hat mich auch sehr überrascht, weil ich erst gedacht habe, was ist das denn? Aber es war eine tolle Produktion. Also da habe ich auch, war wesentlich kürzer, ich glaube nur ungefähr ein Drittel von dem anderen. Aber da habe ich auch tatsächlich in der Produktion sehr begeistert gesessen und mich gefragt, wie es weitergeht. Das ist sonst eher selten.
Spannend, wenn du da sogar inhaltlich so mit dabei bist, oder?
Ja, also das ist dann macht die Arbeit vor allen Dingen auch sehr viel Spaß. Hat man aber bei Hörbüchern tatsächlich nicht immer. Also es gibt auch Hörbücher, die haben mir deswegen Spaß gemacht, weil die Sprecherin oder der Sprecher und ich die ganze Zeit darüber gelästert haben oder Witze gemacht haben, weil es nicht anders ging. Es wäre unerträglich gewesen, das nicht zu tun. Manche Bücher sind auch einfach wahnsinnig schlecht geschrieben, wo ich mir mittlerweile denke, hätte es da noch ein Lektorat gegeben, der oder die hätte den Leuten wahrscheinlich so einen Brief mit 100 Euro in die Hand gedrückt und der bitte schreibt bitte nie wieder ein Buch. Das gibt's alles. Also Digitalisierung oder diese ganze Do-it-yourself-Bewegung hat da zum Beispiel auch Blüten getrieben, dass natürlich jetzt jeder schreiben oder Musik machen oder was auch immer kann. Und da gibt's auch Leute, die können das überhaupt nicht, die machen es trotzdem, die haben ihre Fanbase und Leute, die aber auch super gut darin sind, aber vorher irgendwie sonst gar nicht in diese Ecke reingekommen werden.
Ja. Kannst du mir nochmal sagen, wie das wieder praktisch funktioniert mit den Aufträgen? Warst du dann auch, also bist du in einem Verlag angestellt oder ist das irgendwie eine Agentur? Wie funktioniert das?
Also tatsächlich haben wir als Tonstudio, es gibt dann Verlage, die fragen dann bei dem Tonstudio an. Also,
du bist in einem Tonstudio sozusagen, genau. Das ist die Basis.
Genau. Ah, okay. Und die fragen dann an, könnt ihr den Sprecher organisieren? Wir würden gerne dies und jenes Hörbuch machen. Und dann wird ganz klassisch eine Kalkulation gemacht. Bei einer Produktion eines großen Hörbuchherstellers, dessen Namen ich nicht nennen möchte, aber der wahrscheinlich bekannt ist, läuft es auf eine recht rigorose Art und Weise ab, die einfach sagen, es wird nach Endmaterial bezahlt und der Rest ist uns egal. Also die auch
sehr wertschätzend.
Ja.
Das ist ja okay, spannend.
Macht auch ehrlich gesagt nicht viel Spaß für diese Firma zu arbeiten.
Ja. Okay, und das Tonstudio hat dann auch so eine Sprecherkartei und hat quasi den Kontakt zu den Sprechern und zu den Leuten. Also es läuft dann nicht über den Verlag, sondern ganz oft über das Tonstudio, oder?
Es läuft oft, also prinzipiell ist es natürlich der Verlag, der das macht. Das Tonstudio ist der Zulieferer. Okay. Also von den Verlagen kann ich zum Beispiel auch sagen, da muss man vielleicht unterscheiden. Ja, das eine, die Firma, von der ich geredet habe, war eher eine Plattform. Für Bücher. Die Verlage an sich sind in der Regel super nett. Also die kennen da eigentlich keinen, ich jetzt sagen würde, die wären irgendwie doof. Die veröffentlichen dann natürlich irgendwie doch bei dem Unternehmen, das ich nicht nennen wollte. Aber die haben natürlich erstmal das Buch sind dann in der Kommunikation mit dir, wenn es darum geht zu sagen, wir machen Kürzungen oder Begriffe müssen so und so ausgesprochen werden.
Ja, okay. Und wie kam dann jetzt der Schritt zu Frido? Wie ist das so entstanden?
Also ich habe ja an Frido schon so in den letzten Semestern meines Studiums gearbeitet. Dann bin ich nach Berlin gezogen. Da lag das dann auf Eis, neben ganz vielen anderen Projekten, die irgendwie so rumgedümpelt haben. Und irgendwann habe ich, ich glaube so gegen Ende 2015, habe ich dann, hat meine damalige Freundin selber ein Label gehabt und angefangen über ein Crowdfunding sich hochzuarbeiten. Und die hat das wirklich so super gemacht, dass ich, dass mich das irgendwie auch beflügelt hat, selber wieder an dieses Projekt zu machen. Weil mir hat auch ehrlich gesagt irgendwas gefehlt. Ich wusste irgendwie, ich müsste mal wieder was machen und habe mich dann so drauf besonnen, dass ich eigentlich dieses Projekt hatte und habe das dann wieder angefangen und habe dann wirklich auch damit begonnen, Routine reinzubringen, mir Pläne zu machen oder überhaupt mal eine Planung zu machen. Was will ich? Wie will ich es? Was mache ich für Arbeitsschritte? Und damit kam das Projekt eigentlich überhaupt erst so richtig ins Rollen. Also da ging es dann los, dass ich angefangen habe, an den Platinen zu oder an der Platine zu arbeiten, mir zu überlegen, mit welcher Software arbeite ich, wie muss ich es programmieren, welche Musiksoftware will ich verwenden. Und ich wusste ja vorher schon, was ich bauen will an diesem MIDI-Controller. Das war aber die Frage war, wie baue ich das wie kriege ich das mit der Plattform hin? Das hat tatsächlich relativ lange gedauert. Zwischendurch habe ich alles nochmal neu geschrieben, weil irgendwie die erste Codebasis so konfus war, dass ich sie selber nicht mehr verstanden habe. Also da sind Sachen passiert, die ich wusste prinzipiell, dass da irgendwas schief läuft und was das sein könnte, aber irgendwie wurde das Problem, die Probleme wurden dadurch irgendwie nicht gelöst und es war auch nicht mehr ersichtlich, wo das liegen könnte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich mache das jetzt nochmal alles von Grund auf neu, bring da mal Struktur rein. Das war nämlich das nächste Problem. Und das ging dann alles wahnsinnig schnell. Also das hat mich vielleicht nochmal 2 Monate gekostet. Aber es hat so viel an Problemen gelöst, die wahrscheinlich viel länger gedauert hätten sonst.
Und warum ein Looper? Also ich meine, welchen Bedarf hast du darin gesehen, dass das für dich so wichtig war, dass du das entwickeln wolltest?
Tatsächlich war das ein sehr praktischer. Ich habe in einer Band damals gespielt und wir hatten ein relativ großes Setup. Wir hatten 2 Schlagzeuger, die auch extrem laut, also zumindest einer extrem laut war. Und wir hatten eine Keyboarderin, die über das Musikprogramm Ableton Live Synthesizer eingespielt hat und Loops eingespielt hat, also sprich kurze Soundschnipsel, die sich immer wiederholt haben, irgendwelche Sprachfiles, die dann irgendwann zu bestimmten Zeitpunkten ablaufen mussten. Und die Band gab es eigentlich nur deswegen, weil wir die Musik, die ich irgendwie mal alleine gemacht haben, wir wollten irgendwie gucken, ob wir das umsetzen können live. Und ich habe halt mit vielen Spuren gearbeitet und das konnte man irgendwie mit einer Gitarre oder mit 2 Gitarren nicht alles alleine machen. Also musste man das zwangsläufig loopen. Jetzt hätte man das vom Band laufen lassen können. Aber es waren an sich von den einzelnen Elementen so einfache Sachen, die man ohne Probleme spielen konnte. Und es gab und gibt Loop-Pedale noch und nöcher. Also das ist überhaupt keine Neuheit in dem Sinne. Und ich hatte eins, das war mega teuer. Das hat ohne Computer funktioniert. Das war ja erstmal toll. Und das habe ich mir deswegen gekauft, das hatte eine Schnittstelle über MIDI, mit der man andere Geräte synchronisieren konnte. Das heißt, wenn ein Gerät einen Takt mit 1, 2, 3, 4 vorgegeben hat, hat jedes andere Gerät diesen Takt auch gehabt und konnte darauf reagieren. Und das ist extrem wichtig dafür. Wenn man darauf nämlich nicht achtet, dann loopt der eine sein eigenes Ding, der Schlagzeuger spielt irgendwie schneller und es passt alles nicht mehr zusammen. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert in dieser Konfiguration. Unsere Synthi-Spielerin hat über Ableton den Takt vorgegeben. Mein Looper ist damit überhaupt nicht klargekommen oder ab und zu mal mit dem Metronom für den Schlagzeuger, der den Klick ja auch gebraucht hat, war es genau das Gleiche. Also wir haben, bevor wir ein Lied gestartet haben, 5, 6 Mal immer irgendwie so probiert, so hey, ich höre es nicht, kannst du bitte nochmal starten? Und das hat mich irgendwann wirklich wahnsinnig genervt. Also das... habe irgendwann recht aggressiv auf den Pedalen des Loopers rumgetreten. Und er hatte auch, das kommt noch erschwerend dazu, er hatte so viele Funktionen, die man mit der Hand steuern muss. Und das fand ich als Gitarrist so behämmert.
Ja.
Also das war wirklich so, fand ich, rotzendämlich. Ich verstehe, dass man ein gewisses Set an Funktionen nur mit der Hand steuern konnte. Das ist auch okay. Aber es waren so viele Sachen, die es auch meiner Meinung nach gar nicht gebraucht hat. Und die Grundfunktion, die damals Ableton Live geboten hat, war wesentlich besser. Aber da gab es ganz viele Eingabegeräte, MIDI-Controller, die man mit der Hand super steuern konnte. Das war natürlich aber für Gitarristen wieder doof. Und so hat es dann angefangen. Also ich hatte da schon ein bisschen was mit diesen MIDI-Controllern gemacht über die Arduino-Plattform und habe mir dann gedacht, das muss doch eigentlich total einfach sein zu sagen, ich habe da irgendwie jetzt ein Fußpedal und dann drücke ich da auf den Knopf und dann mache ich einfach eine Aufnahme in Ableton Live. Und so hat das gestartet.
Ja, voll gut. Ich habe auch gerade überlegt, die Situation, die du gerade beschrieben hast, da bei der Band ist ja auch irgendwie eine Situation, die man zum Beispiel in einem Live-Kontext ja auch nicht haben möchte. Also weißt du, das geht ja irgendwie gar nicht.
Es hat tatsächlich auch dafür gesorgt, dass wir bei einem Auftritt ein Lied, also wir haben nicht wirklich viel gemacht, aber wir hatten dann das Problem, dass wir tatsächlich bei einem Live-Auftritt ein Lied abbrechen mussten, weil es alles so aus dem Ruder lief. Man konnte halt leider an dem Punkt nicht sagen, spiel weiter, was man ja sonst immer machen würde, oder versuch es zu übertünchen. Es ging nicht. Diese Loops haben das einfach komplett kaputt gemacht, weil sie so quer gelaufen sind und da blieb nichts anderes übrig. Und das war wirklich so der Sargnagel. Also dadurch war dann so dieses System auch für mich irgendwie gestorben.
Ja, kannst du dich noch daran erinnern, oder vielleicht war das ja von Anfang an deine Intention, das auch für andere Leute dann anzubieten? Also gab es einen Punkt, wo du meintest, okay, für mich ist das jetzt irgendwie safe, ich nutze das für mich, aber ich möchte auch, dass es andere Leute nutzen?
Ich weiß gar nicht, ja, das kam irgendwann, dieser Punkt. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wann das passiert ist. Ich weiß nicht, ob ich das von Anfang an hatte. Also ich weiß, dass es irgendwann den Moment gab, wo ich gab, wieso gibt es da eigentlich selber noch nichts? Das ist doch irgendwie, wäre so ein Use Case, den ich irgendwie, also wenn es was zu kaufen gegeben hätte, was man nicht hätte einrichten müssen langjährig und wo man rummodeln müssen, dann hätte ich mir sicherlich was gekauft und dann wäre die Sache irgendwie gegessen. So. Aber das war irgendwie nicht da und ich hatte dann irgendwann den Moment, wo ich mir gedacht habe, so, eigentlich ist es doch voll die Nische. Also das würde wahrscheinlich auch mehr Leute interessieren als mich. Und dadurch ist es dann auch so geworden, dass ich mir gedacht habe, okay, das wird ein Projekt, wo ich versuche, das auch anzubieten für andere.
Ja, jetzt stehst du hier auf der Maker.
Oder sitze.
Oder sitze, genau. Erzähl doch mal ganz kurz, wo du deine Vorteile oder die Spezialitäten von Frido siehst. Also, ne, ja, genau.
Also, wie gesagt, Frido ist an sich in der Art als Controller keine Neuerfindung oder irgendwas Spezielles. Ja, die gibt es wie Sand am Meer. Was ich für Frido oder was mir an Frido wichtig war, ist einfach die Tatsache, dass ich einen Controller habe, der wirklich intuitiv mit der Musiksoftware arbeitet, aber ich nicht die Musiksoftware verwenden muss. Ich muss mich jetzt nicht mit der Maus in der Tastatur hinsetzen und muss dann irgendwie noch rumklicken. Ich wollte eigentlich nur spielen. Und das war an sich für mich erstmal das Wichtigste. Das nächste Ding war, es sollte stabil sein, damit ich es live verwenden kann, dass wenn ich mit einem Springerstiefel drauf trete, das Gerät trotzdem funktioniert und nicht irgendwie eine Ecke abbricht oder der Schalter nicht mehr geht. Dann hatten wir mal in der Band im Proberaum einen Wasserschaden, wo so der Gitarrenkoffer entgegenschwamm. Das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, ja, das passiert zwar nicht immer, aber man verkippt auch immer mal ein Bier. Gerne über Equipment, was kein Wasser abkriegen sollte. Also wäre wasserdicht vielleicht auch nicht schlecht. Und das sind so diese Features, die einmal dafür da sind, dass es wirklich, es gibt dir Stabilität und es lässt sich auch wirklich alle notwendigen, und das ist das Entscheidende, du hast alle notwendigen Funktionen fürs Loopen, hast du in diesem Pedal vereint. Du hast vier große Pedale, die einfach dafür da sind, dass du vier Loops parallel aufnehmen kannst. Du kannst, diese Pedale haben aber Mehrfachbelegung, dass du diese Loops nicht einfach nur aufnehmen, sondern auch verwalten kannst, also spielen, stoppen, löschen. Oder nichts tun ist ja auch manchmal wichtig, wenn man aus Versehen wo drauf gedrückt hat und diesen Zustand jetzt aber gar nicht wollte. Also und dann gibt es noch zwei extra Pedale, die so kleine Pedale, die dafür da sind, dass man einfach innerhalb des Programms neue Loops aufnehmen kann und die anderen zu ersetzen. Und das gibt dir einfach die Möglichkeit, was eine wahnsinnige Stärke von Ableton Live ist, zu komponieren. Zu sagen, ich baue mir Strophen, ich baue mir Refrains. Man kann auch sagen, dass man zum Beispiel schon ein fertiges Preset hat, in dem schon Sachen drin sind. Die muss man nur noch abspielen, kann dann aber in der Live-Performance dann darüber spielen. Du hast die Möglichkeit, was sowieso erstmal gerade bei Loopern ohne Computer ein großes Problem ist. Du hast die Möglichkeit, alle Loops einzeln zu bearbeiten und zu verwalten. Die Loop-Geräte, die autark funktionieren, da hast du immer das Problem, du nimmst einen Loop auf den anderen auf und am Ende kriegst du irgendein Stereo-Signal raus, da ist alles drauf. Das klingt vielleicht auch alles geil, aber wenn dir dann irgendwie das Riff doch mal zu ungenau war, dann kriegst du das einfach nicht mehr raus. Es ist dann leider drin und entweder du machst es nochmal oder du wirst ewig damit leben, dass du die eine Note verkackt hast oder den einen Akkord. Und das sind für mich so große Benefits, die einfach diese Arbeit am PC mit sich bringt. Und ich finde auch mittlerweile sind die Maschinen nicht mehr an dem Punkt, wo sie alle Nase irgendwie abstürzen oder irgendwas nicht mehr geht. Also das passiert aus meiner Erfahrung eigentlich nur noch, wenn man dann anfängt, Sachen damit in Sachen rumzudoktern, die man nicht tun sollte. Aber wenn man so das Grundsystem nimmt, so wie es ist, und jetzt auch nicht irgendwie die Software dazu total fehlerhaft ist, dann laufen diese Prozesse wirklich relativ stabil ab. Also so stabil, dass ich mich damit trauen würde, auf die Bühne zu gehen. Und das ist, denke ich, das hat sich sehr gewandelt über die Jahre. Gerade auf Windows-Ebene war das früher ein Unding und auch wirklich ein großes Problem, irgendwie mit Windows XP live irgendwas zu machen, weil die Gefahr, dass irgendwie der Bluescreen da war oder das Programm abgeschmiert ist, so immanent war, es war immer ein Risikofaktor. Seit Windows 8 ist das überhaupt kein Problem mehr. Also die 8. Version, die ja lustigerweise jeder gehasst hat von Windows, ich habe sie echt geliebt, weil die hat so vieles besser gemacht. In diesem ganzen Workflow, sie war so viel umgänglicher. Und seitdem ist das Betriebssystem aus meiner Sicht für Musikanwendungen in keinster Weise hinter irgendeinem Apfelsystem zurück. Also ehrlich gesagt finde ich sogar mittlerweile wesentlich besser, aber das ist eine Geschmacksfrage. Tatsächlich, das wollte ich noch sagen, ist das aber für Frido relativ egal, weil das Pedal sowohl auf PCs oder auf Macs funktioniert. Das ist ja eher eine Frage des Musikprogramms.
Ich habe zwei Fragen noch an dich.
Ah.
Eine Frage ist, wen möchtest du mit Frido erreichen? Also für wen ist es gedacht?
Also prinzipiell erstmal jeden, der überhaupt Spaß hat daran, der gerne Musik macht und der vor allen Dingen auch Bock hat oder der den Sinn darin sieht, zu sagen, er möchte gerne irgendwie sein Instrument einfach mal öfters einspielen und nicht immer nur, also es gibt ja da verschiedene Philosophien. Manche Leute oder Musiker, die ich getroffen habe, die haben zum Beispiel gesagt, sie fänden Frido total cool, wenn sie zu Hause sind und jammen und können sich das da wahnsinnig gut vorstellen. Die würden aber das niemals auf der Bühne verwenden, weil die einfach niemals Digitaltechnik auf der Bühne verwenden. Die wollen alles von Hand machen live.
Oh.
Und die gehen dann auch ins Recordingstudio und fänden es eigentlich geiler, wenn sie eine Bandmaschine hätten, anstatt irgendwie ein Computersystem. Und das ist voll okay. Also
damit, analog.
Genau, das ist so, ob das unbedingt besser sein muss als digital, andere Baustelle. Aber es ist ein Ansatz, den respektiere ich, weil ich auch finde, dass diese Leute tatsächlich qualitativ oftmals mehr zu bieten haben, eben weil sie viel, viel mehr ihr Spiel wiederholen müssen und viel länger durchhalten müssen.
Das ist so ein Handwerk dann eben.
Genau,
also
genau.
Das mehr quasi Handwerk.
Genau, ja. Im Digitalen ist halt einfach auch das Problem, wenn man muss Sachen nicht unbedingt genau spielen. Vieles kann man nachträglich digital verändern, zusammenschneiden irgendwie. Und das reicht dann halt auch, um als mittelmäßiger Musiker irgendwie coole Sachen zu machen, die der Musiker live vielleicht gar nicht hinkriegt.
Die andere Regel, die mir eigentlich auch sehr wichtig ist, sind die Leute, die sagen, sie würden das Pedal gerne im Live-Einsatz verwenden, also irgendwo auf der Bühne. Und das müssen gar keine Gitarristen unbedingt sein, das können auch Leute sein, die zum Beispiel irgendwelche Synthesizer spielen oder irgendwelche Violinen oder andere oder halt als Beatboxer arbeiten. Das ist vollkommen egal. Aber ich möchte den Leuten eigentlich gerne zeigen, dass man diese Loop-Erstellung sehr, sehr einfach bewerkstelligen kann und dass man dafür auch gar kein Profi sein muss. Also Loops müssen genau sein, damit sie funktionieren. Das ist extrem wichtig, aber man muss nicht das extreme Taktgefühl haben oder Zeitgefühl haben, um das zu bewerkstelligen. Es gibt einfach Software, die einem das abnehmen kann und moderne Musiksoftware, unter anderem Ableton Live, kann das sehr gut. Ich finde es ehrlich gesagt sehr spannend, dass da bisher irgendwie noch nicht so viele Leute drauf gekommen oder bisher noch keiner so richtig drauf gekommen ist, das einfach so als Gesamtkonzept irgendwie anzubieten.
Ja, aber vielleicht ist das ja dann quasi einfach dein Background, dass du sowohl von dem Elektronischen, vom Programmieren und aber auch vom Musikhintergrund das alles so ein bisschen verknüpft hast, weißt du? Also
ja, also definitiv. Es gab dann so eine gemeinsame Schnittstelle. Also vorher hätte ich jetzt gesagt, so Programmieren, wofür brauche ich das? So, da gab es irgendwie, es gab kein Use Case. Mit den Mikrocontrollern gab es plötzlich einen. Als die Arduino, also Quatsch, als ich dann mit angefangen habe, an diesem Projekt zu arbeiten, wurde der Use Case plötzlich sehr präsent, weil dann wusste ich, ich muss jetzt programmieren, ich kann mir da auch nichts zusammensuchen, weil es bisher einfach keiner gemacht hat.
Ja, schöne Herangehensweise.
Ja.
Was sind denn die nächsten Schritte jetzt noch für Frido? Was kommt da noch?
Also du meinst so vor der Weltherrschaft?
Ja, genau.
Also tatsächlich sind wir jetzt innerhalb der nächsten Tage dabei, eine Crowdfunding-Kampagne zu starten. Das wird unsere allererste über Startnext. Wir haben als Funding-Summenziel 5.000 Euro, die wir irgendwie ganz dringend brauchen könnten, um unsere Prototypen zu finanzieren, die doch ziemlich viel Geld fressen. Wir müssen noch so ein paar rechtliche Schritte klären. Also es müssen so Kennzeichnungen gemacht werden, wie CE-Kennzeichnung, die relativ teuer ist.
Was ist das nochmal?
Die CE-Kennzeichnung, die brauchst du praktisch als Gewährleistung, dass du sagst, das Gerät, das du herstellst, sei das ein Gabelstapler oder ein Computer oder eine Taschenuhr, erfüllt praktisch gewisse Normen, dass wenn Leute, die das sachgemäß benutzen, nicht explodieren oder Feuer fangen oder, weiß ich nicht, irgendwie anderweitig zu Schaden kommen.
Ja, verstehe.
Ich brauche das natürlich für elektrische Geräte ist es natürlich dann schon mal überhaupt extrem wichtig. Ich meine, gut, dass der MIDI-Controller sorgt jetzt nicht für Stromschläge, die in irgendeiner Weise gefährlich werden könnten, weil es einfach über USB läuft, aber man muss natürlich trotzdem die Gewährleistung geben. Könnte das jetzt so wie chinesische Hersteller machen. Ich könnte mir einfach das CE-Zeichen nehmen. Das CE-Zeichen kann man sich auch einfach so auf Geräte drauf machen. Ja, das verbietet einem erstmal keiner. Und Chinesen machen das ganz gerne, chinesische Hersteller, dass sie einfach das CE-Zeichen nehmen, so ein bisschen stauchen oder strecken. Dann ist es nämlich nicht mehr das CE-Kennzeichen, weil das genau definiert ist, wie die Buchstaben auszusehen haben.
Sneaky, das ist ja der Hammer.
Dann könnt ihr es einfach draufpacken und wenn dann irgendjemand tatsächlich mal Feuer gefangen hat und wieder gelöscht wurde und sagt, hey, ich habe Feuer gefangen, ihr habt eine CE-Kennzeichen, dann sagen die, nee, das ist kein CE-Kennzeichen, das steht für weiß der Geier was, ja. Aber es ist nicht das CE-Kennzeichen, also das wir sind
krass.
Raus.
Ja. Krass.
Und so könnte man das natürlich machen oder man setzt es einfach selber drunter, aber natürlich ist es halt auch eine Absicherung dagegen, dass man nicht doch mal irgendwie für absurde Fälle wie, ich habe deinen MIDI-Controller in die Mikrowelle gehalten, weil ich das für eine richtige Idee hielt und jetzt ist irgendwie mein Haus explodiert, also das verklagt dich jetzt.
Ja.
solche Fälle kann man damit umgehen.
Ja, und dann?
Stimmt, es ging ja weiter. Was von dem Geld dann noch übrig bleibt, das fließt dann tatsächlich in die Vorbereitung, wenn die Kampagne erfolgreich ist, für eine zweite Kampagne, die wir dann auch internationaler über Kickstarter anlegen werden, zumindest höchstwahrscheinlich Kickstarter. Und da werden wir dann tatsächlich die ersten 150 Einheiten als Kleinserie herstellen. Das ist zumindest der Plan davon. Da wird es dann auch verschiedene Varianten geben. Da gibt es dann ein Frido-System, das fertig ist, ein Frido-System, das man gebündelt mit einer Soundkarte holen kann. Es wird auch für die Leute, die gerne basteln, ein Frido-System geben, das sie sich selbst zusammenschrauben können. Damit wollen wir eigentlich nur überdecken, dass wir nicht alle 150 selber zusammenbauen wollen und das als Feature anbieten.
Schön clever.
Ja, ich weiß. Ich fand mich auch großartig, als ich die Idee hatte. Und dann sind wir auf der Suche nach Kooperationen. Also auch für große Hersteller, die hoffentlich genauso den Benefit darin sehen, zu sagen, das Ding ist cool, wir würden es gerne in unsere Produktlinie aufnehmen oder wir würden es gerne für die Massenherstellung, wir würden gerne die Massenherstellung für euch übernehmen. Das wäre ein ganz guter Ansatz.
Ja, ich habe doch noch eine Frage.
Ja.
Wie ist denn das gerade, wie viel Zeit nimmt denn das für dich gerade in Anspruch und was denkst du, was kommt da noch so? Also,
bisher hat es fast jegliche Freizeit neben meinem 40-Stunden-Job in Anspruch genommen. Tatsächlich habe ich auch sehr, sehr lange, wenn ich abends zu Hause war, dann noch bis tief in die Nacht gearbeitet oder die Arbeit auch früh morgens verlagert. Aktuell ist von technischer Seite gar nicht mehr so viel zu machen, eigentlich aktuell gar nichts, sondern jetzt muss ganz viel genetzwerkt werden. Aufgaben, die Ingenieuren besonders gut liegen. Und das frisst natürlich an anderer Stelle extrem Zeit. Aber da bin ich aber zum Glück nicht mehr alleine. Also ich habe sowieso schon einen Freund, der schon fast von Anfang an da mitarbeitet und das Design für das Gehäuse übernommen hat. Das haben wir uns zusammen überlegt. Er hat es dann umgesetzt, was er auch großartig gemacht hat. Und dann arbeitet jetzt noch eine gute Freundin, auch als Vertrieblerin mit Ines, die wirklich als Netzwerkerin einfach klasse ist.
Ja, voll gut. Dann sage ich mal Dankeschön. Das war ein sehr spannendes Gespräch und wünsche dir super viel Erfolg, dass das alles so läuft, wie du dir das vorstellst.
Danke, ich danke dir, das hoffe ich auch. Aber ich bin auch sehr optimistisch, dass es funktioniert. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man das bei seinen Projekten immer ist.
Das stimmt. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.